In der vorangegangenen Episode haben wir uns mit dem Re-Entry beschäftigt, einer spannenden Idee von Luhmann, entnommen aus der Ideenkiste von Gregory Spencer Brown. Und diese Idee haben wir sowohl theoretisch als auch im Kontext der sozialen Systeme und dann auch im Kontext praktischer Anwendbarkeit etwas genauer untersucht. Wen das interessiert, gerne nochmal eine Episode zurückspringen. Heute nun möchte ich diese Idee des Re-Entry etwas praktischer aufgreifen, etwas konkreter aufgreifen, nämlich im Kontext von Reflexion oder Selbstreflexion. Nach meinem Dafürhalten eine spezielle Bezeichnung eines speziellen Re-Entry, wie wir im Weiteren sehen werden. Da ich persönlich finde, dass die Selbstreflexion eine extrem wichtige, wenn nicht vielleicht sogar die wichtigste Ressource gerade für Menschen ist, die mit Menschen zu tun haben, möchte ich dem eine eigene Episode widmen. Hallo und herzlich willkommen zur Episode Reflexion und Selbstreflexion. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Mein Name ist Heiko Rössel. In diesem Semester halte ich eine Vorlesung zum Thema Systemtheorie und Soziologie in der Wirtschaft an der Hochschule in Aalen und in einer der ersten Stunden haben wir über das Thema der Reflexion, der Selbstreflexion gesprochen und ich habe die Idee etwas vorgestellt. Das heißt, ich habe ja als Mensch eine Haltung zu irgendetwas. Aus dieser Haltung lässt sich mein Verhalten ableiten und so ergibt sich ein kleiner Regelkreis aus Haltung und Verhalten. Also meine Auffassung, die ich zu irgendetwas habe, bedingt das, was ich tue. Das, was ich im Ergebnis meines Tuns, beispielsweise meiner Kommunikation, beobachte, fließt wieder in meine Haltung ein. Und so habe ich eine zirkuläre Schleife, die sozusagen in meinen Gedanken weiterentwickelt wird. Also eine systemische Schleife, die meinen Erkenntnisprozess vorantreibt. Nun, die Haltung, die ich selber zu einer Sache einnehme und die Basis meines Verhaltens ist, die könnte ich ja immer wieder mal kritisch überprüfen. Oder mit anderen Worten, wenn ich eine starre Haltung habe, solche Worte werden ja zum Teil verwendet, Mensch, der oder die hat ja eine starre Haltung, das heißt dann diese Person beharrt auf der Haltung, die sie hat, möchte also die Haltung nicht in Frage stellen, ist sehr überzeugt davon, dass diese Haltung die richtige ist und wird sich dann entsprechend auch wahrscheinlich eher immer gleich verhalten. Eine starre Haltung wird das gern genannt oder diagnostiziert. Diese Haltung lässt sich aber auch überprüfen. Und das ist Reflexion, in dem Fall Selbstreflexion. Wenn wir uns an das Thema des Re-Entry zurückerinnern, also der Gedanke, dass das eine ins andere hineinkopiert wird, dann nutze ich meine Gedanken dafür, zu prüfen, ob meine Gedanken richtig sind. Das würde ich mal als Selbstreflexion bezeichnen. Mit dem Operant des Denkens, den mein psychisches System mir zur Verfügung stellt, kann ich nicht nur denken, ich kann auch denken, ob ich richtig denke. Und das wäre Selbstreflexion. Ein Re-Entry. Das Denken tritt in sich selber wieder ein. Wahrscheinlich wird jeder Mensch mal überprüfen, ob seine Haltung die richtige ist, ob man es nicht hätte auch anders machen können. Und diese Art der Selbstreflexion, der Reflexion, meine ich hier. Ich habe vor den Studierenden gesagt, dass ich glaube, dass gerade für Führungskräfte oder allgemein für Menschen, die mit Menschen zu tun haben, diese Selbstreflexion ein ganz wichtiges Thema ist, denn man muss sich ja immer im jeweiligen Kontext neue Werkzeuge zurechtlegen, neue Überlegungen entwickeln, neue Hypothesen aufstellen und prüfen, was jetzt hier gut funktioniert hat und was gegebenenfalls auch nicht. Eine starre Haltung ist im Umgang mit Menschen eher schwierig, denn Menschen sind nicht nur an sich verschieden, sondern noch dazu in jedem Kontext verschieden, also gestern anders wie heute und im Wald anders wie in der Stube, auf der Couch anders wie am Esstisch und so weiter und so fort. Also der Kontext bestimmt das Verhalten der Menschen und wenn ich mich mit einer starren Haltung ausstatte, dann kann ich nicht flexibel darauf reagieren. Selbstreflexion ist also ein Mittel, immer wieder zu lernen, es besser machen zu können. Und das würde ich ja hoffen, dass Menschen, die mit Menschen zu tun haben, diesen Anspruch haben und natürlich ganz speziell Führungskräfte. Sie müssen ja immer schauen, ob ihre Interventionen erfolgreich waren, beobachten und dann gegebenenfalls auch Haltungen überprüfen und hoffentlich auch korrigieren. Das heißt also, ich denke über meine Gedanken nach. Ich denke darüber nach, was ich gemacht habe. Ich reproduziere, was gesagt wurde, was ich erreicht habe, ob ich mein Ziel hinbekommen habe und so weiter und so fort. Und dann korrigiere ich meine Haltung und dann habe ich das nächste Mal ein etwas anderes Verhalten und dadurch bin ich vielleicht mehr erfolgreich oder vielleicht auch weniger erfolgreich und reflektiere wieder, ob das erfolgreich war, ob es effizient war, ob es anders und besser gehen könnte, welche Hypothesen noch valide sein könnten. Das heißt, ich habe Gedanken, die etwas Konkretes denken und ich habe andere Gedanken, die prüfen, ob dieses Denken wirklich gut ist. Na, ich könnte mich ja auch vollkommen im Denken verlieren, also ich denke übers Denken, übers Denken, übers Denken nach und bin dann sozusagen vollkommen lost, weil ich im Prinzip das Objekt des Denkens vollkommen vergessen habe. Und so ist es natürlich immer wieder sinnvoll, mal darüber nachzudenken, ob man jetzt nur noch übers Denken denkt und ob die Sache, die gegebenenfalls gedacht werden sollte, ins Hintertreffen gekommen ist. Auch solche Prüfgedanken sind ja denkbar. So sind diese Ideen in der Psyche vergleichbar mit der Art und Weise, wie Kommunikation unterschieden wird, nämlich in Information und Mitteilung. In der letzten Episode haben wir das herausgearbeitet. Die Information könnte man hier mit dem Denken vergleichen, also ich denke was Konkretes. Und die Mitteilung ist der Kontrollgedanke, der prüft, ob das Denken an dieser Stelle ja, zielführend war oder ob man auch etwas anderes denken könnte. Damit ändere ich, wie gesagt, meine Haltung und darauf basiert mein Verhalten und ich habe was erreicht. Nun, ich habe diese Idee den Studierenden vorgestellt und einer der Studenten fragte eine sehr clevere Frage. Er sagte, aber Herr Rössel, das ist doch anstrengend. Ja, habe ich gesagt, da haben Sie recht, das ist anstrengend. Das ist tatsächlich anstrengend. Vielleicht scheuen einige diese Anstrengung, aber sie verschenken dann auch eine Möglichkeit der Effizienzsteigerung. Das heißt, ich glaube, per saldo ist es weniger anstrengend zu reflektieren, als immer wieder gegen gleiche Mauern zu laufen und sich eine blutige Nase zu holen. Oder mit anderen Worten, wenn ich meinen Kopf benutze, um meine eigene Haltung zu überprüfen und zu besseren Denküberlegungen zu kommen, die dann besseres Handeln bedingen, dann habe ich unterm Strich mehr erreicht. Wenn ich dagegen nicht so viel darüber nachdenke und einfach immer mache, dann werde ich öfters mal einen Fehler machen, öfters mal daneben greifen, öfters mal ja einen Fehler verursachen, ein Problem verursachen, welches ich dann wieder beheben muss, also einfach mehr Kollateralschaden hervorrufen, als ich müsste. Demzufolge glaube ich, per Saldo ist es sinnvoll, selbstreflektierend zu arbeiten, auch wenn es anstrengend ist. Nehmen wir das Beispiel der Führungskraft. Ich könnte jeden Tag mit der gleichen Idee mein Team bearbeiten, was auch immer das sein mag, und jeden Tag stelle ich fest, das klappt nicht. Jeden Abend ärgere ich mich darüber, dass das Team nicht gemacht hat, was es machen sollte. Und jeden nächsten Morgen mache ich das Gleiche wieder und ärgere mich abends wieder. Von Effizienz kann keine Rede sein. Ja, aber ich habe auf keinen Fall darüber nachgedacht, ob ich es besser machen könnte. Das heißt, diese Energie habe ich nicht eingesetzt. Dafür habe ich halt die Energie jeden Tag einsetzen müssen, um immer wieder eine sinnlose Intervention zu versuchen. Ja, hätte ich dagegen am Abend mich nicht darüber geärgert, dass das Team nicht das machte, was es machen sollte oder was ich gerne gewünscht hätte, sondern hätte mir Gedanken gemacht, wie ich mit einer anderen Art und Weise der Intervention vielleicht weitergekommen wäre, dann hätte ich am nächsten Tag vielleicht Erfolg gehabt und dann hätte es geklappt. Und prima, ich hätte mich abends nicht ärgern müssen, sondern hätte mich sogar freuen können. Also durchaus eine effiziente Strategie, auch dann, wenn zunächst mal die Überlegung, also der gedankliche Schweiß vor dem Erfolg steht. Nun lässt sich diese Idee ins soziale System transportieren und diesen Move möchte ich gern mit dir machen, denn da steckt eine sehr, sehr tolle Erkenntnis drin, die aus meiner Sicht noch gar nicht häufig genug so gedacht wird, wie man sie denken könnte. Denn wir reden alle von selbstreflektierten Menschen, ich bin ein selbstreflektierter Mensch und so weiter. Also ich glaube, dieses Thema ist im psychischen System schon sehr präsent. Was heißt dann aber ein selbstreflektierendes kommunikatives System? Was ist denn ein selbstreflektiertes soziales System? Wie wirkt sich das aus? Wie sieht das aus? Kann ich die gleichen Ideen, die in meinem Kopf funktionieren, auch in die Kommunikationsprozesse meines sozialen Systems transportieren? Und meine Hypothese ist, natürlich kann ich das. Das ist sogar eine super Idee. Das heißt, wenn ich in meinem Team beispielsweise sehr intensiv über Inhalte kommuniziere, also Informationen transportiere, sehr sachlich, sehr präzise fließen Informationen hin und her, dann kann ich dennoch immer wieder mal auf diese Inhaltskommunikation, auf die Informationskommunikation schauen und prüfen, ob das denn überhaupt effizient war. Denn es gibt ja jede Menge kommunikative Prozesse, die zwar in der Sache sehr effizient ablaufen, weil sie einen Prozess exakt abbilden, aber der Prozess an sich, der ist vielleicht veraltet, gar nicht mehr valide, gar nicht mehr zeitgemäß, gar nicht mehr an den richtigen Prämissen ausgerichtet. Und so mache ich zwar einen tollen Prozess, aber der Prozess ist sinnlos. Sowas kann man, glaube ich, häufig beobachten. Wie ließe sich sowas auflösen? Indem ich eine Retrospektive einnehme, im Prinzip auf eine Metaebene gehe und meine eigene Kommunikation, die ich zum Beispiel von Montag bis Freitag gemacht habe, dann am Freitagnachmittag mal kritisch reflektiere, also auch eine Reflexion durchführe, ein Re-Entry durchführe und meine eigene Kommunikation durch die Kommunikation des Teams prüfe. Was haben wir denn diese Woche alles kommuniziert? Was haben wir denn diese Woche alles gemacht? Was ist denn dabei herausgekommen? Wie hätten wir es denn noch machen können? Wäre das besser gewesen? Können wir es nächste Woche anders machen? Und so sind diese Retrospektiven, die Re-Entries oder die Selbstreflexionen tatsächlich in einigen Teams eingebaut. Man spricht dann von einer Lessons Learned Sitzung beispielsweise, die nach einem Projekt durchgeführt wird. Dann prüft man, was man im Projekt gut gemacht hat und was man nicht so gut gemacht hat. Das eine wird weitergemacht, das andere wird möglichst vermieden. Lessons Learned wäre eine typische Sequenz einer Team-Selbstreflexion. Oder in Scrum wird der Begriff der Retrospektive verwendet. Das heißt, es gibt Meetings, die den Scrum-Sprint oder die Sprints, die abgelaufen sind, kritisch hinterfragen auf deren ja, Validität und Verbesserungsmöglichkeit. Das sind auch spezielle Lessons-Learn-Sitzungen im Kontext von Scrum. Das heißt, Retrospektiven. Was kann man besser machen? Und man muss ja nicht unbedingt Scrum machen und man muss auch nicht unbedingt die Lessons-Learn-Sitzungen aufbauen. Man kann aber immer wieder mal in kommunikative Prozesse, in sozialen Systemen solche Sequenzen einbauen. Man kann sie sogar ein Stück weit institutionalisieren, also nicht ausnahmsweise durchführen, sondern immer zu regelmäßigen Zeitpunkten, vielleicht als sogenannter Sure-Fix, indem man prüft, was man erreicht hat, was man gemacht hat, was man kommuniziert hat in letzter Konsequenz und was man besser machen könnte. So kann man den Gedanke des Re-Entry und der Reflexion, den man im psychischen System schon sehr weit verbreitet verwendet, auch ins soziale System transportieren. So, und nun würde mein cleverer Student aus der Hochschule sagen, ja, aber Herr Rössel, das braucht doch Zeit und Energie. Da muss man ja ein Meeting organisieren, die Leute würden dann ja in der Zeit gar nicht produktiv arbeiten. Richtig, vollkommen richtig, es gilt das Gleiche wie beim psychischen System. Per saldo glaube ich, dass diese Idee, das so zu machen, produktiver ist. Aber zunächst einmal muss ich in Vorleistung gehen. Diese kommunikativen Prozesse, die nur dafür da sind, zu prüfen, was ich gemacht habe und ob ich das besser machen könnte, sind zunächst einmal zusätzliche Energie im Kontext des sozialen Systems, zusätzliche Zeit, zusätzliche Kommunikation. Man könnte sie auch als Mitteilungskommunikation bezeichnen, weil in dem Zeitpunkt werden ja keine Informationen transportiert, sondern in Bezug auf den Arbeitsprozess nur eine Art Metakommunikation, wobei dieses nur in Anführungsstrichen steht. Denn wenn es mir gelingt, auf dieser Metaebene Hebel zu verändern, Paradigmen zu verändern, Muster zu verändern, Kulturen zu verändern, mich als ganzes System besser der Umwelt anzupassen, ja dann habe ich unterm Strich eine hohe Effizienz erreicht. Und demzufolge glaube ich, dass sich reflektierende, selbstreflektierende Prozesse immer lohnen. Im psychischen System für alle Menschen, im psychischen System besonders für Führungskräfte und für Menschen, die mit Menschen zu tun haben und in jedem sozialen System, welches ein Ziel erreichen möchte, also beispielsweise im Business-Kontext. Beim Selbstreflektieren in dir selbst oder mit deinem Team und deiner Organisation wünsche ich dir sehr viel Erfolg. Bleib interessiert und neugierig, dein Heiko.